Auf Distanz. Podcast über Astronomie und Raumfahrt.
Hallo und willkommen bei Auf Distanz. Dieses ist Episode 131, erschienen am 6. Januar 2026. Man hört schon, das Jahr ist jung, ich wünsche ein schönes neues Jahr und bei Auf Distanz geht's natürlich weiter. In dieser Episode geht es um das ESTRAC-Netzwerk. Das sind Bodenstationen der Europäischen Raumfahrtagentur ESA. Dafür sind verschiedene Antennensysteme über den Globus verteilt, um mit Satelliten und Raumsonden zu kommunizieren. Ich sprach am ESOC in Darmstadt mit Gerhard Billig über die Geschichte und den Aufbau des ESTRAC und über technische und planerische Aspekte. Dabei sprachen wir auch noch über die ESTRAC-Anlage bei Kiruna in Schweden, die durfte ich im November 2024 besuchen. Außerdem gibt es ein Interview mit Daniel Friedrich. Er ist Young Graduate Trainee bei der ESA und arbeitet im Special Mission Infrastructure Lab Environment, kurz SMILE. Das verfügt über ein eigenes Kontrollzentrum und eigene Antennenanlagen. Wie immer gibt's im Anschluss dann einen kurzen Teil in eigener Sache. Durch die Sendung führt euch Lars Naber.
Titelthema.
Am 29. April 2025 wurde der Biomass-Satellit der Europäischen Raumfahrtagentur ESA ins All gestartet. Ich war an diesem Tag am Europäischen Raumflugkontrollzentrum ESOC in Darmstadt zu Gast. Wenn du darüber mehr wissen willst, kannst du im Podcast in Episode 121 mehr davon hören. Ich verabredete für diesen Tag in Darmstadt aber noch ein weiteres Gespräch. Dabei geht es um das ESTRAC-Bodenstationsnetzwerk der ESA. Das wurde hier im Podcast schon oft erwähnt und war schon lange auf meiner Themenliste für den Podcast.
Mein Name ist Gerhard Billig. Ich arbeite am ESOC seit 2002 und arbeite in der Abteilung für den Betrieb der Bodenstations- und der Bodeninfrastruktur.
Was ist Ihre Rolle dabei? Was tun Sie?
Die Rolle besteht im Prinzip aus zwei Teilen. Wir haben zum einen grundsätzlich die Vorbereitung des Bodenstationsnetzwerkes und der allgemeinen Bodeninfrastruktur für eine Satellitenmission oder für eine Mission im Allgemeinen und dann die Betriebsvorbereitungen sowie den Betrieb der Infrastruktur im kritischen Bereich. Also das ist der erste Bereich, der LEOP, der direkt nach dem Start ist und dann auch der Routinebetrieb.
Wir haben gerade den Start des Satelliten Biomass erlebt. Da spielte das ESTRAC-Netzwerk auch eine Rolle. Was hat das Netzwerk da zum Beispiel beigetragen?
Ja, hier sind grundsätzlich zwei Rollen zu unterscheiden. Den Teil, den Sie jetzt gesehen haben, während des Starts war, wo wir die Rakete, die Vega-Rakete getrackt haben. Und wir waren damit Teil des sogenannten Launcher-Tracking-Netzwerks, was von der CNES betrieben und zusammengestellt wird, die ja für den Betrieb der Rakete zuständig ist. Und wir haben hier die Station in Westaustralien in Nunosha bereitgestellt. Und von dieser Station, die ja quasi am anderen Ende der Welt ist, war also der zweite, jetzt kommt wieder Englisch, ne?
Kein Problem.
War das zweite Zünden der Rakete zu sehen, um die Bahn zu zirkularisieren, sowie die Separation von der Nutzlast von den Biomass-Satelliten. Das haben wir getrackt, beziehungsweise die Mannschaft vor Ort federführend. Und wir haben dann live zu dem Team hier, das im Mission im Main Control Room gesessen ist, die Separation bestätigen können und auch die Tatsache, dass wir die Rakete sehen, da wo wir sie erwarten.
Das bedeutet also, Sie haben die Daten von der Rakete empfangen und haben diese Daten weitergegeben. Oder ist da noch mehr bei?
Das war zunächst mal ist es ein Service, der für das Launcher Downrange Tracking Network ist. Also sprich für die CNES, die in Französisch-Guyana sitzt, in Kourou. Wir haben zusätzlich praktisch als Information für das Team hier Wissen darüber vermittelt und wir haben auch das Signal des Satelliten als erste quasi empfangen können von dort.
Das, was Sie gerade beschrieben haben, das sind Teile, die zum S-Track-Netzwerk gehören. Wenn man das jetzt noch gar nicht kennt, worüber wir jetzt gerade sprechen, worüber wir heute sprechen werden, worum geht's dabei? Was ist S-Track?
Ja, S-Track ist ein weltweites Netzwerk von Bodenstationen für alle möglichen Orbits, für alle möglichen Anforderungen. Und man hat im Prinzip zwei Klassen von Bodenstationen, die sich hauptsächlich optisch in der Größe unterscheiden. Einmal die kleineren Stationen, das sind dann so 10 bis 15 Meter Durchmesser, eher für erdnahe Missionen, sowie die 35 Meter Stationen, das sogenannte Deep Space Network, was eben, wie der Name sagt, für Missionen, die sich sehr weit von der Entferne entfernt aufhalten, dann bestimmt ist. Und dann haben wir noch eine Station, die ist, oder eine andere Aufgabe, die S-Track auch erfüllt, ist das sogenannte Launcher Tracking, wo wir also die Rakete verfolgen. Und dafür gibt es eine Antenne in Santa Maria auf den Azoren, die wir speziell zu diesem Zweck eingerichtet haben. Und eine kleinere Antenne, die eben in Inertia steht, die für den heutigen Start verwendet worden ist.
Sie haben schon gesagt, Sachen weiter draußen im All, Deep Space. Wir haben auch mit Biomass schon Satelliten erwähnt. Also missionsmäßig kann das also fast das ganze Spektrum der ESA abdecken an Satelliten und Raumsondenmissionen weiter weg?
Das ist korrekt. Darüber hinaus haben wir eben noch diese ganz kleinen Antennen, die teilweise an den großen Antennen montiert sind, um praktisch, wenn nach dem Start der Orbit von dem Satelliten noch nicht ganz klar ist, dass wir hier die Möglichkeit haben, auch das Signal besser einzufangen, um eben die Akquisition des Signals sicherzustellen.
Ganz klar ist schon bei Antennen, man möchte senden, empfangen. Da geht es dann halt um Daten, zum Beispiel Telemetrie. Kommandos werden gesandt an die Satelliten und Raumfahrzeuge. Dann habe ich mal in einem Interview erfahren, dass es eben auch die Unterstützung gibt bei der Bahnbestimmung anhand des Doppler-Effekts, dass man also Frequenzabweichungen beim Empfang hier sieht. Es gibt die Abstandsmessung. Gibt es noch weitere Dinge, die das Netzwerk leisten kann?
Ja, also ich möchte es nochmal kurz wiederholen. Also es gibt in der Tat die offensichtlichen Services, Telemetrie und Telekommando. Also sprich, dass ich den Satelliten kommandieren kann und Informationen über den Zustand des Satelliten oder Nutzlastdaten eben runterladen kann. Die anderen Hilfsmessungen sind sehr wichtig, insbesondere zur Bahnbestimmung. Und da gibt es eben Dopplermessungen, das sind hochgenaue Frequenzmessungen. Wir messen da in Bruchteilen von Millihertz die Frequenz. Dann gibt es radiale Abstandsbestimmungen, das nennen wir Ranging, wo wir eben den Abstand zum Satelliten zu bestimmten Zeiten bestimmen können. Darüber hinaus gibt es noch zwei beziehungsweise drei weitere Messungen, die die Station durchführt oder durchführen kann. Zum einen sind es Antennenwinkel, wo wir also messen, in welche Richtung, also Azimut und Elevation, die Antenne gerade schaut, was insofern dann relevant ist, wenn die Antenne im sogenannten Autotrack sich befindet, das heißt also sich selbstständig auf das Signal zentriert. Diese Autotrack- und Winkeldatenmessung ist insbesondere interessant für dynamische Orbits, also sprich erdgebundene Orbits und sagen wir mal für die ersten Teile der Mission. Dann haben wir noch eine hochgenaue, im Endeffekt wieder Winkelbestimmung, wo man aber mit zwei Stationen verwendet, im Interferometrieverfahren, das heißt Delta-Door, wo ich also für Deep Space Missionen zum Beispiel das Sendesignal des Satelliten empfange mit zwei Stationen und daraus dann mit einem Korrelator, der wiederum sich hier befindet, die Laufzeitdifferenz zwischen den Signalen und den beiden Stationen feststellen kann und damit den Winkel innerhalb dieser Baseline zwischen den beiden Stationen zum Satelliten sehr genau bestimmen kann.
Damit ermittelt man die genaue Position. Kann man damit ermitteln, ob zum Beispiel es eine Abweichung von der geplanten Position gibt?
Zunächst mal ist das Messverfahren neutral. Ich weiß natürlich, wo der Satellit sein sollte. die Messung in der Station ist davon im Prinzip unabhängig und es liegt dann an den Kollegen von der Flugdynamik, um dann rauszufinden, wie denn der Orbit von der Mission genau ist.
Aber anhand dieser Daten?
Ja. Es gibt dann auch noch die Messungen von der Bodenstation, kann man auch für das sogenannte Radio Science noch verwenden. Radio Science ist eine Wissenschaft, die sich mit der Wellenausbreitung beschäftigt, wo man also zum einen Orbits von Satelliten, zum Beispiel um Kometen oder um Asteroiden, hochpräzise im Nachhinein bestimmen kann, um damit Aussagen zu treffen, entweder auf das Medium zwischen dem Satelliten und der Bodenstation, kann zum Beispiel Staub sein, das vom Kometen ausgesandt wird, oder aber die Zusammensetzung der Masse innerhalb des Kometen, also wo sind Massenkonzentrationen und wo nicht. Und das macht man eben mit Radio Science. Das ist praktisch eine Aufnahme eines Spektrums, eines Anteils des Spektrums, von dem, in dem der Satellit sendet dann.
Dieses Jahr gibt es das 50-jährige Jubiläum von ASTRAC. Das Ganze hat also 1975 angefangen, schon vor einer ganzen Weile. Was war der Anlass dafür? Wie fing es an mit ASTRAC?
Ja, die erste, also es war zunächst mal war es sehr weit vor meiner Zeit. Und was ich aber herausfinden können war, dass Villa Franca tatsächlich die erste Station war. Das ist mittlerweile eine eigene ESA-Niederlassung in der Nähe von Madrid, westlich von Madrid, wo damals die ersten Stationen gebaut worden sind. Und ja, seitdem ist das Netzwerk gewachsen und hat eben verschiedene Mehrstandorte weltweit.
Gab es da einen bestimmten Anlass, dass man sagt, wir haben jetzt eine Mission, die wir selber empfangen und tracken können möchten? Oder war das eine generelle Sache, wir möchten uns damit in die Lage versetzen?
Den genauen Anlass kenne ich nicht. Was ich aber weiß, ist, dass zu der Zeit ein Satellit mit dem Namen IOE gestartet worden ist. Und ich schätze, dass das dann der Anlass war.
Jetzt gibt es verschiedene Teile, die Core Ground Stations, das Augmented Network und das Cooperative Network. So wie ich wahrgenommen habe, gehört Core der ESA und die anderen Anlagen nicht. Wie setzt sich das zusammen? Wie ist da die Aufgabenverteilung?
Genau. Also Core Ground Stations sind in der Tat Stationen, die von der ESA und vom ESOC aus betrieben werden. Und wir haben hier zum einen Teil das Deep Space Network, also die 35-Meter-Stationen, davon drei Stück, verteilt über die drei Kontinente. Eine in Europa, in Cebreros in Spanien, relativ nahe an Villa Franca. Die erste von der großen Sorte war aber in Australien, in Yonosha. Da war die erste 35-Meter-Station und die dritte Station ist dann in Malargue in Argentinien mit dazugekommen. Dann gibt es die Stationen der 15-Meter-Klasse, wo wir eine Antenne oder zwei Antennen davon in Kiruna haben und eine in Kourou, wo der Startplatz sich eben befindet. Und dann noch eine sehr kleine Antenne von 5,5 Meter auf den Azoren auf der Insel von Santa Maria. So, dann gibt es die andere Klasse von Stationen, das ist das Cooperative Network. Das sind Bodenstationen, die von anderen Weltraumagenturen betrieben werden, also zum Beispiel von NASA oder von der JAXA oder von ISRO oder auch von der DLR oder von der CNES eben. Dann das Augmented Network sind Stationen, die von kommerziellen Betreibern zur Verfügung gestellt werden. Das sind dann ja auf dem Blatt hier nach dem Farbcode entsprechend zu erkennen.
Ah ja. Okay, ich bekomme hier eine Weltkarte gezeigt. Da sind die ganzen Stationen aufgelistet. Ah ja, Weilheim sehe ich dabei vom DLR, klar. Hm. Das heißt, Augmented Network, das sind also Kapazitäten, die man im Prinzip als Dienstleistung hinzukaufen kann.
Ganz genau. Also insbesondere für die erdgebundenen oder polaren Missionen gibt es mittlerweile sehr viel kommerzielle Kapazität, die man dann eben auch mit einkaufen kann und die sich dann auch an den entsprechend kritischen oder bevorzugten Stellen dafür angesiedelt haben. Sprich, das sind die Pole, der Nordpol und der Südpol.
Jetzt hat man angefangen mit Anlagen zur Kommunikation mit Satelliten an der Erde. Dann die Deep Space Antennen kamen dann 1998 dazu oder die erste dazu. Und jetzt hatte man ja vorher schon Raumsonden im All. Ich denke da zum Beispiel an Giotto 1986. Wie hat man vorher mit denen kommuniziert, ohne eigenes Netzwerk?
Das war gut vor meiner Zeit wieder. ich weiß von Giotto, dass zum einen eine Station, ein Radioteleskop in Australien von unseren Leuten umgebaut worden ist damals, muss aber noch weitere Stationen gegeben haben. Und ich gehe davon aus, dass die eben von anderen Agenturen zur Verfügung gestellt worden sind oder dass man ja eben Abkommen mit diesen Raumfahrtagenturen dann getätigt hat.
Also zum Beispiel mit dem Deep Space Network der NASA.
Zum Beispiel, ja.
Man baute dann die Deep Space Antennas. Das sind, glaube ich, diese 35 Meter Klasse, von der Sie sprachen. DSA, die haben Sie gerade schon aufgelistet. Man plant oder überlegt, eine vierte Antenne zu bauen. Sehen Sie da eine Lücke oder brauchen Sie einfach mehr Kapazität?
Genau, der hauptsächliche Treiber dafür ist Kapazität. Wir haben im Moment pro Jahr im Durchschnitt 35.000 Stunden, die von dem S-Track-Core-Netzwerk erbracht werden. Und diese Stationen, damit ist praktisch alles zusammengerechnet, also Deep Space und Near Earth und alles. Und das ergibt schon eine relativ hohe Auslastung in der Größenordnung von 75% der gesamten Zeit, die verfügbar ist. Und dazu kommt dann noch nötige Zeit für Wartung und halt auch noch Pufferzeit, wenn tatsächlich mal was kaputt gehen sollte. Und damit ist das Netzwerk ziemlich voll ausgelastet und die Missionen, die für die nächsten Jahre geplant sind, brauchen höhere Kapazitäten noch. Also wir werden mehr Missionen betreuen und brauchen deswegen mehr Terminals. Diese vierte Antenne ist geplant als eine zweite Antenne in New Norcia.
Gibt es Überlegungen, auch wenn die vielleicht noch ein bisschen in der Zukunft sind, auch an den anderen DSA-Standorten eine zweite Antenne zu errichten, um eben diese Pufferung und diese Erhöhung der Kapazitäten zu ermöglichen?
Ja, ganz genau. Es sind also Planungen unterwegs, um auch in Südamerika noch eine zweite Antenne aufzubauen. Das Projekt ist im Moment in der Studienphase. Das Projekt für die zweite Antenne in New Norcia ist unterwegs und die soll bis Ende des Jahres dann betriebsfertig sein.
Ende des Jahres, also ist auch gerade schon im Bau.
Ganz genau.
Mhm. Im Laufe der Zeit kamen bei S-Track-Anlagen hinzu. Wir hören gerade, es kommen auch noch Anlagen hinzu. Es sind aber auch im Laufe der Zeit Anlagen entfallen. Sind die dann einfach im Laufe der mal obsolet geworden oder durch was Größeres abgelöst worden? Was sind Gründe für den Entfall von Anlagen?
Ja, zunächst mal haben sich die Anforderungen verändert. Also man hat zum Beispiel in der Wissenschaftssparte früher hauptsächlich erdumlaufende Satelliten gehabt. Das waren teilweise hochelliptische Orbits und man war dafür mit der 15-Meter-Klasse sehr gut bedient und hat dadurch eben dieses Netzwerk aufgebaut. Das war auch größer, also als es jetzt ist. Man hat gefunden, dass sich diese Wissenschaftsmissionen auch sehr gut oder besser von dem Lagrange Point 2, der hinter der Erde sich befindet, betrieben werden können. Da ist aber die Distanz eine viel größere. Wir sprechen da ungefähr für knapp 2 Millionen Kilometer Entfernung. Und um dann von dort die Telemetrie zu empfangen, braucht es eben größere Antennen. Und das war ein Punkt. Und zum anderen eben, strebt die Unabhängigkeit, Deep Space Missionen selbst fliegen zu können. Ohne den Zwang, praktisch diese Antennenzeit von anderen Agenturen zu bekommen.
Wo man wahrscheinlich auch nicht sicher sein kann, ob man sie überhaupt bekommen kann, weil die ja wahrscheinlich eigene Anforderungen haben, dass sie sagen, ja, sorry, den Slot können wir euch nicht geben, weil wir brauchen den selber. Das
ganz genau.
Kollisionen wird es geben, ne?
Das gibt es. Nichtsdestotrotz ist aber internationale Kooperation ein sehr wichtiges Element, weil es für eine einzige Agentur oder Nation völlig unmöglich ist, für alle Eventualitäten aller Missionen vorzusorgen und ein Stationsnetzwerk vorzuhalten. Es wäre auch nicht sehr effektiv, das zu tun. Demzufolge ist es völlig normal, dass praktisch für kritische Missionsphasen oder für Missionsphasen, wo einfach zusätzliche Antennenkapazität für eine Mission nötig ist, man praktisch diese oder Abdeckungen nötig sind, zu anderen Zeiten, wo von unserem Stationsnetzwerk keine Sichtbarkeit ist. Dass man für diese Zeiten dann eben zu den Partnern geht und praktisch diese Antennen anfragt. Das ist ein Geben und Nehmen dann.
Das ist im Prinzip Alltag für Sie?
Ja.
Mhm. Ja. Jetzt sagten Sie zum Beispiel bei den DSA-Antennen Argentinien, Australien und Spanien. Das kann man sich jetzt schon als ganz gut über die Erde verteilt vorstellen. Diese Verteilung ist sicherlich kein Zufall, sondern dass wenn die Erde sich dreht, dass man die ganze Zeit Abdeckung hat. Ist das der Grund?
Ja, so, wenn wir bei den Deep Space Antennen bleiben, ist genau das der Grund, um praktisch die Möglichkeit haben, zu jeder Zeit in jede mögliche Richtung schauen zu können. Auf der anderen Seite ist nicht nur der Längengrad entscheidend, sondern auch der Breitengrad. Zum Beispiel ist die südliche Hemisphäre für manche Missionen besser, weil sie von dort für Deep Space Missionen einfach bessere Sichtbarkeit haben. Dann gibt es für Delta Door noch die Anforderung, dass man die Baselines möglichst lang macht, aber auch möglichst nicht parallel zueinander. Weil ich möchte den Winkel ja nicht nur in einer Richtung ermitteln, sondern in möglichst zwei Vertikalen. Deshalb haben wir hier quasi zwei Baselines, die wir formieren können. Einmal von Malargüe nach Cebreros, quasi Nordost nach Südwest, und einmal von Cebreros runter nach Neonorscha, quasi orthogonal dazu.
Beim Breitengrad bekommen Sie den Unterschied dadurch, dass Sie einen schönen großen Abstand haben, einmal südlich vom Äquator, einmal nördlich vom Äquator. Damit bekommen Sie den Breitengrad hin und den Längengrad einfach, indem Sie es einmal über die Erdkugel verteilt haben.
So. Genau. Und dann darf ich natürlich nicht zu weit auseinander gehen, weil sonst, ich brauche ja gleichzeitige Sichtbarkeit des Satelliten von diesen beiden Stationen. Das war also auch noch ein Treiber. Für die anderen Missionstypen, also wenn wir über Deep Space hinausgehen, also zum Beispiel für polare Missionen, die haben ja ganz andere Anforderungen. Da ist es von Vorteil, wenn wir möglichst nah an den Polen sind. Und wir haben deshalb die Anlage in Kiruna, die ja in Nordschweden und damit sehr weit nördlich sitzt und damit von den üblicherweise 12 Orbits pro Tag 9 bis 10 Sichtbarkeiten hat.
Was zum Beispiel bei einer Station in der Nähe des Äquators oder so nicht funktionieren würde, weil sie nicht oft genug überflogen wird.
Genau, da habe ich typischerweise 2x2 Sichtbarkeiten und dann als pro Tag. Ne? Mhm.
Ja, das greift ein bisschen vorweg, was ich noch fragen wollte, Anforderungen an Standorte. Also da kann ich, glaube ich, schon deutlich mitnehmen. Es geht eben darum, wofür man es brauchen kann. Wenn Sie also diese Baseline-Messung machen möchten, dann ist es gut, wenn Sie über die Breitengrade eine Verteilung haben, über die Längengrade eine Verteilung haben. Sie haben aber zum Beispiel bei Deep Space Missionen dann eben eine sehr lange Sichtbarkeit. Also die Erde dreht sich und im Prinzip solange die Richtung, wo dieses Raumfahrzeug im All ist, sichtbar ist, können Sie sehr lange mit der Antenne einfach nachführen. Ich will nicht sagen die ganze Nacht, aber wahrscheinlich dann im Bereich von Stunden, ja. Wenn Sie da wahrscheinlich...
Die Passes sind über Stunden, ja.
Während das im Bereich zum Beispiel von Kiruna die Überflüge Minuten dauern.
Genau, das sind typischerweise 10 Minuten im erdnahen Bereich. Wenn ich jetzt zunächst über den Standort spreche, dann ist der Orbit, wie wir schon gesagt haben, eklatant wichtig, wo die Station stehen sollte. Dann ist auch noch, wenn ich zum Beispiel eine Launcher-Tracking-Station baue, wird das ja getan, da wo die Rakete ihre kritischen Phasen hat, also wo sie zum Beispiel ihr Triebwerk anhat. Und das war zum Beispiel der Grund, die Station in Santa Maria auf den Azoren zu bauen, weil hier das Ende der ersten Schubphase sichtbar ist. Und zwar war das damals für das ATV-Projekt, für die ATV-Starts eben neu, weil man hier von Kourou aus mit mittlerer Inklination, also sprich Richtung Nordosten, gestartet ist. Und man fliegt dann über den Atlantik und hat damit die Notwendigkeit, an dieser Stelle dann Sichtbarkeit bereitzustellen. Auch für die Galileo-Starts übrigens, die gehen in eine ähnliche Inklination und auch hierfür wird dann diese Station in Santa Maria verwendet. So, das war Orbit und Sichtbarkeit. Damit wird die Region schon mal grob eingegrenzt. Dann ist es natürlich wichtig, dass ich die Station in eine Gegend baue, wo es HF-technisch möglichst ruhig ist. Also sprich, in einer Stadt wäre schon mal ein schlechter Standort, weil da eben viele Mobiltelefone zum Beispiel sind oder sonstige Sender. Und das ist etwas, was ich nicht so gerne in der Nähe von einer Bodenstation haben möchte.
Kurz eben erwähnt, HF, wer die Abkürzung nicht kennt, also Hochfrequenzanwendung.
Genau. Das ist ja das Medium oder die Art und Weise, wie wir kommunizieren. So, dann ist natürlich auch wichtig, dass die Station auf solidem Boden steht. Also man muss dann Studien anstellen zur Geologie. Gibt es dort Erdbeben? Ist der Boden massiv genug, um die Antenne tragen zu können? Und diese Antennen müssen ja mit hoher Präzision praktisch wissen, in welche Richtung sie schauen. Und von dem her ist ein stabiles Standbein, ein stabiles Fundament äußerst wichtig. Also das ist noch ein Thema. Und schlussendlich auch noch das Wetter natürlich. Insbesondere bei den höheren Frequenzen kann Feuchtigkeit oder Regen einen sehr großen Einfluss ausüben. Und ich würde mir dann schon einen Standort wünschen, der relativ regenarm ist oder wo zumindest nicht zu großen Anteilen des Jahres dann ständiger Dauerregen ist oder heftiger Dauerregen.
Ich werde immer wieder, weil ich mal da war letztes Jahr, auf Kiruna zu sprechen kommen. Ich dachte jetzt gerade an die Menge Schnee, die ich dort schon gesehen habe, allein schon im November. Und ich weiß, es wird im Winter noch sehr viel mehr. Muss man die Antennen schneefrei halten? Also werden die vielleicht ein bisschen beheizt oder so?
Genau, in Kiruna ist tatsächlich die einzige Antenne, die das kann und die das auch nötig hat. Genau, der Reflektor ist beheizbar.
Aber den Empfänger selber oben im Fokuspunkt, der wird wahrscheinlich gekühlt, nehme ich an, noch aktiv, oder?
Das macht man bei Deep Space Missionen auf Gründe, die wir dann noch besprechen können. Für diese Antennenklasse für polare Orbits ist das nicht nötig.
Ich erwähnte gerade schon Kiruna. Ich habe dort erfahren, als ich da war, dass die Anlage quasi von Darmstadt aus gesteuert wird, dass die selber gar nicht ständig daran arbeiten, sondern dort wohl Personal vorhalten. Ist das für alle S-Track-Anlagen so, dass sie also hier im Prinzip die Hoheit über die ganzen Antennen haben?
Im Grundsatz ja. Man muss hierbei allerdings unterscheiden. Die Mehrzahl der Antennen Tracking-Stunden ist ja für Routinebetrieb. Und dieser Routinebetrieb ist, wie der Name sagt, wiederholt, planbar und eben Routine. Und hier ist Automatisierung ein wichtiges Werkzeug, um auch die Verlässlichkeit zu erhöhen und auch die Monotonie, die in dem Betrieb natürlich vorhanden ist, zu reduzieren. Hat von ESOG aus eben die Möglichkeit, die Antennen alle fernzusteuern, wobei der Betriebsrechner selbst, der Zentralcomputer in der jeweiligen Station selbst sitzt. So, und damit läuft der Betrieb quasi vollautomatisch und wird von hier zentral kontrolliert für diese ganzen Stationen. Das ist für den Routinebereich. Für den LEOP ist es dann anders. Hier ist manuelles Eingreifen oder manuelle Kontrolle erstmal wichtiger, weil ja Dinge passieren können, die man so jetzt nicht vorhersieht. Also zum Beispiel heute bei Biomass, ich kann mir nicht sicher sein, dass die Rakete exakt den Satelliten dort abliefert, wo er dann hin soll. Das war heute, ist wohl alles bestens gelaufen, aber man muss vorbereitet sein auf alle möglichen Eventualitäten. Und das erfordert dann schnelles Eingreifen, was dann entweder von hier manuell gesteuert werden kann oder dann für den Fall von Kiruna, für einen LEOP dann eben vor Ort durch das Betriebspersonal abgedeckt wird.
Was sind dann Schritte, die manuell erfolgen? Was sind Dinge, die dann gemacht werden?
Die Konfiguration selbst würde man tatsächlich von einem Skript ablaufen lassen, typischerweise. Es geht dann mehr darum, wie ich den Pass vorbereite und wie ich den Pass durchführe. Beziehungsweise, wenn ich Contingencies habe, Fehlerfälle habe, wie ich auf die möglichst schnell reagieren kann. Und diese Fehlerfälle können eben von extern kommen, also sprich der Orbit ist anders als gedacht oder der Satellit macht ein Manöver anders als gedacht oder aber ich habe Probleme mit meinem eigenen Equipment und muss dann auf die Redundanz umschalten zum Beispiel.
Zwei Begriffe würde ich, glaube ich, eben für den Fall, dass die Hörerinnen und Hörer den nicht kennen, kurz erwähnen. Der Pass ist also der Überflug im Prinzip, dass Sie den Satelliten sichtbar haben für eine bestimmte Antennenanlage.
Ganz genau.
Und dann erwähnten Sie noch LEOP.
Ja, das ist eines unserer schönen englischen Akronyme und steht für Launch and Early Orbit Phase. Es ist also praktisch die Phase, die Sie jetzt gerade bei Biomass auch haben beobachtet können, wenn die Rakete den Satelliten im Orbit positioniert und dann der Satellit aktiv wird und seine ersten kritischen Schritte unternimmt, um sein eigenes Überleben sicherzustellen.
Wir sprachen gerade schon über die Fernsteuerung der Anlagen, dass also die zentrale Steuerung möglich ist. Ich habe wahrgenommen bei meiner Recherche und bei meiner Vorbereitung, dass es das ESA Operations Network OPSNet gibt. Hat das damit zu tun, mit dieser Steuerung?
Ja und nein. OPSNet ist an und für sich nur das Akronym für das operationelle Datenkommunikationsnetzwerk, was zwischen ESOC und den Bodenstationen besteht. OPSNet ist natürlich die Notwendigkeit dafür, dass ich eben Verbindung habe zu den Bodenstationen und damit den Kontakt zu dem Steuerungsrechner aufbauen kann und damit die Stationen fernsteuern kann. OPSNet ist aber auch notwendig, um die Daten für Telekommando, Telemetrie und auch die ganzen zusätzlichen Messungen, über die wir vorher schon mal gesprochen haben, Doppler-Ranging und so weiter, eben von der Station zwischen Station und ESOC übertragen kann.
Gab es schon mal Ausfälle bei ISTRIC in einer kritischen Phase?
Also ich denke, wir haben immer die Kurve gekriegt. Mir ist kein derartiger Ausfall bekannt. Und der Grund dafür liegt neben einer guten Vorbereitung auch in den technischen Redundanzen, die in den Antennen einfach vorhanden sind.
Wir haben ja schon darüber gesprochen, dass es unterschiedliche Anforderungen gibt. Die Satelliten, die nur ganz kurz Reichweite einer Bodenstation sind, die Deep Space Missionen, bei denen das in die Stunden gehen können. Jetzt hat man natürlich eine ziemliche Planungsaufgabe vor sich. Je nach Orbit und je nach Mission, welche Anlage kann welche Aufgaben übernehmen, mit welchem Raumfahrzeug kommunizieren. Wie plant man das? Also, und was ich noch mit dranhänge, wenn man eine neue Mission plant, muss man ja Kapazitäten vorhalten. Kann es also schon vorkommen, dass man sagt, wir können eine bestimmte Mission auf eine bestimmte Weise nicht fliegen, weil wir keine Kapazitäten haben, oder kriegt man das alles noch irgendwo rein?
Die Kapazitätsplanung findet natürlich im Einklang statt mit der Missionsplanung. Also ich meine mit Missionsplanung jetzt die Planung für die nächsten paar Jahre, welche Satelliten mit welchen Anforderungen bedient werden müssen. Also das ist etwas, was sich gegenseitig bedingt natürlich. So, das ist praktisch die langfristige Planung. Also die dann darüber entscheidet, dass wir sagen, wir brauchen zusätzliche Kapazität, zum Beispiel wir kaufen diese Kapazität ein oder wir brauchen tatsächlich selbst ein neues Terminal. Wenn ich jetzt in die kurzfristigere Planung schaue, also praktisch welche Mission wird nächsten Monat von welcher Antenne zu welchen Zeiten bedient, dann ist es in der Tat ein durchaus komplexes Problem, was man eben runterbrechen muss. Zunächst mal werden Missionen, die im Deep Space sind, also zum Beispiel Mars Express, kann ich nur mit den großen Antennen bedienen. Ich kann auch die Lagrange-Missionen mit ihren hohen Datenraten von 10 Megabit und mehr, kann ich nur mit den großen Antennen bedienen. Da sind die 15 Meter Antennen draußen. Auf der anderen Seite macht es keinen Sinn, oder auch vom Standort her keinen Sinn, eine Polaris-Mission mit einer anderen Station zu bedienen als mit Kiruna zum Beispiel, weil ich eben diese erhöhte Anzahl von Passes habe und diese gute Sichtbarkeit. Hier habe ich aber die Möglichkeit, externe Dienstleister einzukaufen, zum Beispiel. Wenn das klar ist, dann stehen die Satelliten, zum Beispiel im Deep Space Bereich, ja durchaus in unterschiedlichen Richtungen. Und da muss ich die Sichtbarkeit eben berücksichtigen, um zu sagen, okay, das ist die Zeit, in der die Mission bedient werden kann. Dann haben die Missionen jeweils eigene Anforderungen, dass sie sagen, ich muss für die und die Zeit radiometrische Messungen durchführen, also Doppler und Ranging machen, weil ich mein Orbit sehr genau wissen muss oder immer wieder mal genau wissen muss. Dann müssen die Nutzlastdaten übertragen werden. Alles das bestimmt praktisch das Minimum der Zeit, die ich für diese Station aufwenden muss. dann kann man praktisch die Missionen vielleicht zwischen den verschiedenen Stationen hin und her schieben, wenn es innerhalb der gleichen Klasse. Mhm. Man kann damit spielen. Je höher die Auslastung wird, desto komplexer wird das Ganze. Also das ist ein bisschen, was die Kollegen machen, dann wie dreidimensionales Schach. Wir haben dann noch ein paar Tricks in der Kiste aus technischer Sicht, wie wir die Auslastung noch künstlich erhöhen können. Zum Beispiel, wenn mehrere Satelliten in dem gleichen Beam sind. Also wenn ich zum Beispiel zwei Satelliten habe, so wie ExoMars und Mars Express, die beide um den Mars rum sind, dann sehe ich die zur gleichen Zeit. Unser Equipment in der Bodenstation kann dann diese zwei Missionen parallel empfangen und kann sie damit praktisch parallel bedienen im Downlink. Im Uplink ist es mit dem Kniff auch möglich. Da kann ich das zum Beispiel über zwei verschiedene Sendefrequenzen dann machen. Und damit habe ich quasi zwei Satelliten bedient, die sonst quasi die doppelte Zeit benötigen würden.
Weil die am All eben in einem gemeinsamen Bereich zu finden sind.
Genau. Mhm. Ja, das funktioniert logischerweise für polare, erdnahe Satelliten nicht.
Da müssen sie auch aktiv nachführen. Da fährt die Schüssel während des Paars, fährt die mit.
Ich muss die Antenne immer ganz genau auf den Satelliten ausrichten. Die Antennenkeule der Antenne hat nur eine bestimmte Größe. Und je größer die Antenne, desto kleiner ist das Ganze natürlich. Also diese aktive Nachführung ist natürlich nötig für jede Art von Tracking.
Ja, was ich meinte, war, dass wenn man dann also einer polaren Mission mit der Antenne folgt, dass in dem Moment sehr wahrscheinlich keine zweite zufällig mit im Sichtfeld ist.
Ganz genau, ja. Das ist einfach, weil der Orbit zu nah da ist und damit zu dynamisch.
Sie erwähnten gerade schon, dass es einen Standortrechner gibt, zum Beispiel in Kiruna, bleiben wir bei dem Beispiel. Und das erscheint mir auch sehr sinnvoll, dass wenn also zum Beispiel eine Verbindung gekappt ist oder so, Sie haben gerade keinen Kontakt zu diesem Rechner, dann kann der eben die Antenne betreiben, so verstehe ich das. Dann läuft die Station erstmal mit dem weiter, mit was sie an Aufgaben und so weiter kennt. Ich denke, das wird der Grund sein. Das heißt, Sie übertragen die Aufgaben und das, was passieren soll, was an Daten gesendet werden soll, zum Beispiel an ein Raumfahrzeug, ja vorab dann vermutlich dorthin.
Nein, also ich brauche die Datenverbindung ja für zwei Zwecke. Zum einen, um die Station selbst zu betreiben, wobei man diesen Teil eben durchaus automatisiert hat und es damit vor Ort schon vorliegen würde. Der andere Grund ist aber, dass ich ja die Telemetrie und Telekommandos live zwischen dem Mission Control System, was sich hier bei der ESOP befindet, und der Station übertragen muss. Und damit funktioniert der komplette Offline-Betrieb für einen normalen Satelliten nicht.
Ah, okay.
Die Ausnahme wäre, wenn ich nur empfangen wollte. Das ist zum Beispiel der Fall für, wenn ich jetzt die Rakete beobachte zum Beispiel. Damit könnte die Station alleine auf sich selbst gestellt auch funktionieren und die Daten empfangen.
Ah, meine Vorstellung war, dass wenn ein Satz an Kommandos, das übertragen werden soll, vielleicht schon auf diesen Rechner in Kiruna überspielt, dass der dann, wenn dann der nächste Kontakt stattfindet, der das überträgt, auch wenn es zum Beispiel nach Darmstadt gerade keine Verbindung gibt.
Ja, das ist ein interessantes Konzept, was so aber nicht umgesetzt ist, und der Grund liegt wahrscheinlich auch in der Komplexität von dem Ganzen, weil das Mission Control System im Moment im Prinzip die einzige Instanz ist, die weiß, was ist der Zustand des Satelliten und welche Kommandos würde er dann als nächstes erwarten. Darüber hinaus sind die Verbindungen zwischen Bodenstation und ESOC zunächst redundant, natürlich, so wie praktisch alles, was wir betreiben, und auch sehr zuverlässig. Es gibt natürlich auch den theoretischen Fall, dass hier eine Katastrophe stattfinden würde, also zum Beispiel, dass hier Erdbeben ist oder sonst, dass ESOC praktisch nicht in der Lage ist, den Betrieb mehr zu gewährleisten, dass die Infrastruktur kaputt wäre. Und zu diesen Zwecken gibt es dann Mini-Mission-Control-Systeme, die tatsächlich in den Bodenstationen vorhanden sind, die aber nur für einen Notbetrieb ausreichen würden, um die Satelliten am Leben zu erhalten. Das würde aber bedingen, dass das Personal, also das Flugkontrollteam von hier, quasi dann entweder vor Ort geht, oder die Sache dann eben ferngesteuert übernehmen würde.
Also die Verbindung nach Darmstadt ist also für den regulären Betrieb wirklich, wirklich, wirklich wichtig,
Correct.
Dass sie im Prinzip möglichst ja. auch kontinuierlich vorhanden ist.
Ja, also die Redundanzen sind praktisch nicht nur hier, sondern auch, wir haben die Möglichkeit, in ausgewählten Bodenstationen für ausgewählte Missionen das dann eben vor Ort sicherzustellen. Mhm.
Sie erwähnten gerade schon Halthochfrequenz. Wir sprechen über die Kommunikation per Funk, das ist klar. Dabei kommen eben auch unterschiedliche Frequenzbereiche zum Einsatz. Und auch heute hat man zum Beispiel bei Biomass schon verschiedene Dinge gehört. Man spricht da von unterschiedlichen Frequenzbändern. Bei S-Track kommen da K, KA, KU, S und X-Band zum Einsatz. Können Sie es ein bisschen erklären, was es damit auf sich hat? Was sind diese Bänder?
Ja, die Buchstaben sind Abkürzungen, damit man sich die Zahlen nicht merken muss und stehen in der Tat nur für verschiedene Frequenzen, also sprich verschiedene Wellenlängen. Das S-Band ist klassisch für Telemetrie und Telekommando von erdgebundenen, aber auch Deep Space Missionen, ist im 2 GHz Bereich und ist so das Brot- und Butterfrequenzband. Es ist allerdings relativ klein und also eng und sagen wir mal gut besucht und es ist damit schwierig oder es ist damit nicht möglich, höhere Datenraten zu übertragen. Das X-Band, es ist im 8 GHz Bereich, ist hauptsächlich erstmal für Deep Space, Telemetrie und Telekommando benutzt worden, aber auch und wird noch immer benutzt, aber auch für Erdbeobachtungssatelliten, die hohe Datenraten zum Boden übertragen wollen. Wir sind hier im Bereich von einigen 100 Megabit pro Sekunde. Das ist im S-Band nicht machbar. So, und dann gibt es noch eben K, KU und K-Band. Das sind noch höhere Frequenzen, zwischen 20 und 30 GHz. Verwendet man hauptsächlich eben zum Übertragen höherer Datenraten. Man verwendet sie auch für Radio Science, um durch die zusätzliche Frequenz noch zusätzliche Informationen zu bekommen.
Wie weit können Sie eine Antenne für mehrere Bänder benutzen?
Unsere Antennen sind ja Multiband, Multimissionsantennen. Das heißt, wir verfolgen die Philosophie, dass wir in eine Antenne möglichst viel an Technologie reinpacken. Üblicherweise haben ja praktisch alle Antennen zumindest 2 Bänder und manche auch 3 Bänder.
Ich habe gelesen, das S-Band kommt immer weniger zum Einsatz. Ich nehme an, das liegt daran, dass Sie die Datenrate dort nicht weiter höher kriegen, oder?
Das ist korrekt. S-Band ist für die Erdbeobachtungs- oder polaren Satelliten noch immer Standard, weil die Technologie gut bekannt ist. Sowohl an Bord als auch von der industriellen Kapazität, also sprich die Bodenstationskapazitäten, die wir einkaufen können. Für höhere Datenraten ist es ausgrund der Bandbreite nicht möglich, es zu benutzen. Dafür ist eben, wie ich vorhin gesagt habe, das X-Band dann ein Ersatz.
Wenn man eine Sendeeinrichtung betreiben möchte, dann gibt es einiges an Vorgaben. Man darf nicht einfach so wild in der Gegend herumsenden. Das heißt, man muss Vorgaben einhalten, man muss Genehmigungen haben. Da gibt es sowohl internationale Vorgaben als auch nationale Vorgaben, also dort, wo die Sendeeinrichtung steht. Wenn Sie irgendwo eine Antenne aufrichten, was bringt das mit sich? Sie müssen dann also wahrscheinlich durch Genehmigungsverfahren durchlaufen, rein praktisch?
Ja, zunächst mal, wie Sie richtig gesagt haben, brauche ich für jede Antenne, mit der ich senden möchte, eine Sendelizenz. Das ist wie der andere Betreiber auch von Mobilfunkmasten oder von sonstigen Sendeeinrichtungen ein ganz normaler Vorgang. Und auch für Empfänger, für Empfangsfrequenzen gibt es Lizenzen. Der Sinn davon ist, dass ich mich damit schützen kann und dass diese Frequenz für mich quasi geschützt wird. So, das ist die eine Seite. Zum anderen, ein sehr wichtiger Aspekt ist die Standardisierung, die auch von internationalen Gremien betrieben wird, wo wir auch Teil davon sind, CCSDS in dem Fall oder ECSS konkret. die dann festlegen, wie diese Signale moduliert werden, wie die Daten, die gesendet werden, ausschauen, wie kodiert wird und solche Sachen. Und das wiederum ist dann auch, ist jetzt vielleicht nur ein Nebenaspekt, aber ist entscheidend dafür, dass ich Antennenanlagen von anderen Anbietern benutzen kann, weil die alle üblicherweise zu diesen Standards kompatibel sind.
Das heißt, die müssen also nicht extra einen Sonderweg implementieren oder so, um ihre Anforderungen zu erfüllen, sondern durch die Nutzung von Standard.
Ganz genau.
Kann jeder alles, was nötig ist, sozusagen.
Ja, die Standardisierung gibt relativ viel vor für relativ viele oder für sehr viele Arten von Satelliten. Es gibt zum Beispiel Kodierungen, die sind gut für hohe Datenraten. Andere sind gut für sehr geringe Signal-Rauschverhältnisse, also für sehr schwache Signale. Und alle diese Implementierungen haben ihren bestimmten Zweck für bestimmte Arten von Missionen. Das war früher nicht immer so und hat eben für viel Aufwand gesorgt auch, weil praktisch jeder Hersteller oder jede Raumfahrtagentur ihre eigenen Standards gemacht hat. Und damit war das Mitbenutzen von Bodenstationen eben sehr aufwendig.
Das ist aber eben nicht mehr so.
Ganz genau. Ja, das ist ein sehr großer Vorteil, wenn sich alle Teilnehmer nach diesen Standardisierungen richten. Es ist trotzdem entscheidend oder notwendig, Tests zu machen, sogenannte RF-Compatibility-Tests, um praktisch sicherzustellen, dass die jeweilige Bodenstation mit dem jeweiligen Satelliten kompatibel ist, sprich, dass sie miteinander kommunizieren können.
Wenn wir nochmal auf das DSA-Netzwerk schauen mit den drei großen Antennen und den Empfängern darin, bis wo könnten Missionen fliegen, die von ESTVAC betreut werden?
Ja, das ist eine schwierige Frage, weil sie absolut nicht beantwortbar ist. Es ist eine klassische Antwort, es kommt darauf an. Es ist dann im Endeffekt eine Frage der Bitrate. Im Endeffekt sind die Missionen, die ESA betreibt, ungefähr alle in der Distanz des Jupiters. Und damit, der Jupiter ist ja in der 5,5-fachen Entfernung von der Sonne, als es die Erde ist. Und das sind dann auch die Distanzen, für die diese Anlagen dann typischerweise auch ausgelegt sind.
Okay, ich glaube, da möchte ich nochmal ein bisschen tiefer eintauchen. Also die Sache mit der Bitrate, das heißt, man könnte weiter raus, würde aber dann eben erhebliche Einbußen bei der Übertragungsgeschwindigkeit in Kauf nehmen.
Ganz genau. Also ein entscheidender Parameter ist das Verhältnis zwischen dem Nutzsignal und dem Rauschen, was die Antenne eben hat oder auch die Umgebung der Antenne hat. Und in Abhängigkeit von der Kodierung, die einen sehr großen Einfluss nimmt auf die Bitrate, habe ich im Endeffekt dann das Verhältnis zwischen Energie pro Bit und dem Rauschen. Und da gibt es eine untere Grenze, die durch die Theorie oder durch die Physik begrenzt ist. Und ich kann die Bitrate natürlich runterschrauben, aber es gibt irgendwann natürlich eine sinnvolle untere Grenze. Also wir haben für einige Deep Space Missionen im Emergency Betrieb, im sogenannten Safe Mode, Bitraten von zig Bits pro Sekunde. Das ist praktisch einfach nur, um zu sagen, ja, ich bin noch da, und es dauert dann sehr lange, um praktisch wirklich einen guten Überblick zu haben über den Status des Satelliten.
Signal-Rauschverhältnis bringt mich darauf, man kühlt ja die Empfangsanlagen, die in den Antennen sitzen. Das ist, glaube ich, genau der Grund, das Eigenrauschen der Technik zu verringern.
Ganz genau. Das ist der Gedanke dahinter. Ich kann eben zum einen das Nutzsignal erhöhen oder ich kann das Rauschen verringern, am besten beides. Nutzsignal erhöhen kann ich durch eine bessere Sendeanlage auf Satellitenseite, aber auch hier gibt es Grenzen. Der Satellit hat nur bestimmte Leistung, die Antenne kann nicht beliebig groß sein. Das gleiche gilt für die Antennengröße auf der Bodenstationsseite. Die 35 Meter von uns hat sich als relativ vernünftiges Maß herausgestellt. Es gibt auch noch größere, wobei der Aufwand, das zu bauen und zu betreiben, dann natürlich erheblich wächst. Wir haben erst kürzlich unsere Empfänger dazu aufgebaut, dass sie gekühlt werden mit auf Englisch Cryo-Cooling, sodass der erste Empfänger, das ist das erste Glied in der Empfangsstrecke, praktisch noch weiter runtergekühlt wird, um das Rauschen zu vermindern. Man geht dann bei den Deep Space Antennen noch weiter und kühlt dann auch das Element, was die Radiowelle in elektrische Signale umwandelt. Das ist das Feed. Wenn man das kühlt, dann kann ich auch das Rauschen, das von dem Feed kommt, nochmal runterbringen und damit die gesamte Performance von der Antenne nochmal hochschrauben.
Man hat es jetzt mit gewaltigen Distanzen zu tun, also 5,5-fache Erdentfernung beim Jupiter zur Sonne. Ich habe mal gelernt, wenn man die doppelte Reichweite erreichen möchte, braucht man die 4-fache Sendeleistung. Und soweit ich das noch, hoffentlich erinnere ich es richtig, das trifft auch auf Parabolantennen zu. Kann man das so übertragen, wenn Sie mit der gleichen Anlage doppelt so weit reichen möchten, sendemäßig, müssten Sie die Sendeleistung vervierfachen?
Das ist korrekt, ja. Das ist unabhängig von der Antennenausgestaltung zunächst mal. Das ist die reine Physik, dass ich weiter entfernt bin. Ich habe hier zwei Parameter auf Bodenstationsseite, an denen ich drehen kann. Ich kann die Sendeleistung erhöhen oder ich kann den Antennenbeam verkleinern. Und je größer die Antenne ist, desto feiner wird dieser Beam. Also desto mehr konzentriert sich die Leistung, die ich von dem Sender abgebe, auf einen kleineren Raumwinkelanteil. Und wenn ich sicherstelle, dass der Satellit tatsächlich in dem Antennenbeam ist, kriegt er eben dann entsprechend mehr Leistung an. Wir haben im Moment Leistungen in der Größenordnung oder von 20 Kilowatt Ausgangsleistung bei den Deep Space Stationen, wobei Pläne unterwegs sind, um auch diese Leistung eben noch zu erhöhen auf 100 Kilowatt.
100?
Ja.
Also das Fünffache von dem, was Sie jetzt haben.
Ja, genau. Also man kommt dann schon an die, oder ist deutlich an den Grenzen des Machbaren.
Merkt man auch auf der Empfängerseite einen technischen Fortschritt? Ich weiß, dass es den sehr deutlich gab, dass man also gesagt hat, man hat rauschärmere Empfänger und konnte mit gleichen Anlagen viel feinere Signale, viel schwächere Signale empfangen, indem man halt diese Empfangselektronik ausgetauscht hat. Ist da weiterhin Fortschritt vorhanden, dass man sagt, man wird immer noch rauschärmer, man wird immer noch empfindlicher?
Ich denke, dass auch der Technikfortschritt hier weitergehen wird, ja. Ein wichtiges Element hier ist auch noch die Codierung, habe ich vorhin schon mal erwähnt. Wenn ich einen cleveren Code habe, dann kann ich praktisch das benötigte Signal-Rauschverhältnis pro Bit noch weiter runterschrauben bis an die Grenze, die die Theorie vorgibt. Das ist das Shannon-Limit.
Ich hatte ja schon erwähnt, ich war im November 2024 in Kiruna und hatte dort die Gelegenheit, die Anlagen kurz zu betrachten. Die Bodenstation liegt weit oben im Norden, oberhalb des Polarkreises. Und wir hatten ja schon erwähnt, es ist ein guter Standort für polare Missionen, weil es häufiger Sichtbarkeit gibt. Können Sie kurz beschreiben, warum man dort häufiger Sichtbarkeit hat?
Ja, Erdbeobachtungssatelliten fliegen in sogenannten polaren Bahnen mit Inklinationen um die 98 Grad. Das heißt also, der Satellit fliegt quasi mit jedem Orbit über den Nordpol von der Veranschaulichung her. Das heißt also, ich bekomme, wenn ich eine Station am Pol hätte, würde ich jeden Umlauf mit einer Passage entsprechend beobachten können. Je weiter ich runtergehe, beziehungsweise im Extremfall bis zum Äquator, desto schlechter wird dieses Verhältnis, sodass ich am Äquator typischerweise nur mehr um die 4 Passagen pro Tag beobachten kann.
Seit wann gibt es die Station in Kiruna?
Die Station in Kiruna gibt es seit 1990 mit dem Ziel, eben polare Missionen zu bedienen. Sie dient zwei Aufgaben, zum einen eben Telemetrie und Telekommando und zum anderen aber auch dem Herunterladen von Nutzlastdaten, allerdings die dann im X-Band empfangen werden.
Also da war der Plan ganz konkret, die polaren Missionen zu bedienen, dass man gesagt hat, da gehen wir deswegen hin.
Ganz genau. Also ERS 1 und 2 waren Missionen, die schon damit bedient worden sind. Ich kann nicht sicher festziehen, was jetzt wirklich genau die erste Mission war. Und auch Envisat ist hauptsächlich davon bedient worden, sowie die ganzen Missionen, Earth Observation Missionen, die dann danach gekommen sind.
Ich habe, als ich da war, zwei größere Antennen gesehen, einmal 15 Meter, einmal 13 Meter, so ich mich erinnere. Und es gibt das Gebäude, das direkt an der Straße liegt. Und ich meine mich zu erinnern, dass ich auch noch eine kleinere Antennenanlage gesehen habe. Gibt es da noch weitere Anlagen, die ich nicht gesehen habe?
Ja, was wir typischerweise an allen oder fast allen Standorten haben, das sind Empfänger für GNSS-Signale, also für Lokalisationsservices, Galileo oder GPS. Sagen wir, diese Empfänger sind notwendig, um praktisch die Qualität der Navigationssignale bestimmen zu können. Man weiß ja den Standort sehr genau und kann damit praktisch feststellen, ob die Information, die der Satellit sendet, dem entspricht oder ob er eben fehlerbehaftet ist.
Als hätte ich meinen Empfänger dabei, sozusagen meine Navi,
genau.
Und würde mir anschauen, welche Position zeigt er mir an. Und dann weiß ich, ich kenne die Position oder Sie kennen die Position der Antenne sehr genau, der Empfangsanlage, und Sie können also soll, ist an der Stelle dadurch vergleichen, indem Sie die Daten vom Satelliten empfangen und die Position bestimmen,
ja,
anhand des Satelliten,
ja,
und vergleichen.
Es gibt noch einen spannenden Nebeneffekt. Ich kann damit mir auch, wenn ich das beides weiß und von verschiedenen Stationen beobachte, kann ich mir auch das Medium, was zwischen dem Satelliten ist und der Empfangsstation, beobachten. Insbesondere interessant ist hier die Ionosphäre, die also einen frequenzabhängigen Einfluss auf die Signallaufzeit auswirkt. Und ich kann damit praktisch den Zustand der Ionosphäre bestimmen. Die Ionosphäre ist ja ein Plasma und wirkt damit eben je nach Plasmadichte und Frequenz auf die Signallaufzeit. Wenn man das von vielen Stationen mit vielen Satelliten macht, dann kriege ich damit ein dreidimensionales Bild von der Ionosphäre.
Man denkt in Corona noch über eine weitere Anlage nach, habe ich erfahren. Was hat man hier vor?
Ja, soweit mir bekannt ist, ist es eine Antenne für K-Band, eben für Erdbeobachtungssatelliten. Der Durchmesser sollte 10 Meter dann betragen. Die ist aber noch in der Planung.
Wir haben ja schon gesagt, dass die Anlage, genau wie andere Anlagen, im Prinzip aus Deutschland ferngesteuert werden. Man hat aber Personal vor Ort. Ich nehme an, da gibt es einmal direkte Arbeiten an den Antennenanlagen, wobei ich nicht weiß, wie viel dann von Dienstleistern gemacht wird, die man hinzuruft, oder wie viele Leute Bereitschaft machen für den Fall, dass irgendwas nicht klappt. Was machen die Menschen dort?
Ja. Das Team vor Ort erfüllt eine sehr wichtige Aufgabe, um zum einen sicherzustellen, dass die Sachen vor Ort laufen. Also wenn es irgendein Problem gibt, dass irgendein Gerät die Grätsche macht, können sie es austauschen, können sie es anschauen, was denn gerade kaputt ist, und damit praktisch zur Redundanz und Verfügbarkeit des Betriebs beitragen. Sehr wichtiger Aspekt ist auch die vorbereitende Wartung, Preventive Maintenance. Das ist also zum Beispiel, dass man das Getriebe zu bestimmten Zeiten schmiert, dass man sich um die Geräte kümmert und Dinge sauber macht, dass man solche Dinge macht und damit praktisch sicherstellt, dass die Geräte möglichst nicht kaputt gehen. Oder wenn ein Gerät einen Alarm hat, dass man sich eben darum kümmert und schaut, was ist der Grund dafür, und den Fehler dann entsprechend behebt.
Ist das Team dann 24 Stunden da? Also ist die ganze Zeit jemand dort? Oder?
Nein, das war früher der Fall, wie der Betrieb lokal, auch der Routinebetrieb lokal abgewickelt worden ist. Mittlerweile sind die Teams nur zu regulären Arbeitszeiten da. Ein anderer wichtiger Punkt ist natürlich noch, wenn wir jetzt Upgrades haben, also sprich, wenn Teile der Station erneuert werden, auch hier spielt das Team vor Ort eine wichtige Rolle, um die Dinge mit vorzubereiten und als entsprechend auch nachzubereiten dann.
Noch eine Frage an Sie persönlich. Was finden Sie bei S-Track selbst den spannendsten Bereich? Was macht S-Track spannend?
Für mich persönlich sind es zwei Dinge, aber das liegt auch an den Bereichen, in denen ich tätig bin. Das ist zum einen der kritische Betrieb, insbesondere für Launcher Tracking, wo die Rakete eben nur einmal vorbeikommt und man nur einmal die Chance hat, um diese Daten zu empfangen. Und auf der anderen Seite eben die Möglichkeit, mit internationalen Partnern zu kooperieren und damit praktisch auch zu sehen, wie Dinge woanders gemacht werden und praktisch damit Erfahrungen zu sammeln.
Ich danke Ihnen vielmals für die Zeit, die Sie heute für mich hatten, so kurz nach einem Start. Das fand ich nicht selbstverständlich.
Sehr gerne. Vielen Dank.
Bei der Veranstaltung zu Biomass lernte ich Daniel Friedrich kennen. Er ist als Young Graduate Trainee im Special Mission Infrastructure Lab Environment tätig. Diesen langen Begriff kann man gut mit SMILE abkürzen. Wir haben spontan bei der Veranstaltung auch noch ein Interview aufgezeichnet.
Hi, ich bin der Daniel Friedrich. Ich komme aus Stuttgart. Ich bin jetzt seit Dezember beim ESOC und hier gibt's so ein, oder bei der ESA im Allgemeinen gibt's so ein Programm, das heißt YGT oder jetzt mittlerweile EGT. Das ist quasi junge Leute, die als Trainees anfangen bei der ESA und genau in dem Programm bin ich jetzt auch seit Dezember.
Im Rahmen dieses Programms bist du am ESOC tätig. Was machst du hier?
Ich mache grob gesagt Bodenstationen oder sagen wir mal Versuchsbodenstationen, ein Labor hier am ESOC. Das nennt sich SMILE. Das ist ein bisschen langes Akronym für Special Mission Infrastructure Laboratory Environment. Und wir machen quasi alles, was man mit S-Track jetzt nicht unbedingt machen kann, da S-Track, wie gesagt, jeden Tag im operationellen Umlauf verwendet wird, machen wir alle Sachen, wo man mal was ausprobieren will, was außerhalb der Norm mit Bodenstationen machen will, das machen wir hier.
Also im Prinzip Weiterentwicklung, Experimente, aber Dinge, für die in den S-Track-Ressourcen keine Ressourcen frei sind. Kann man das so sagen?
Ja, ungefähr, weil S-Track, wie gesagt, das wird halt sehr aktiv benutzt. Da ist die Zeit sehr, sehr knapp. Und vor allem kann man sich vorstellen, da baut man halt nicht einfach mal zwischen den Überflügen die Bodenstation um irgendwas anderes auszuprobieren. Das ist dann sehr kritisch. Deswegen, wir haben halt hier Zeit und die Bodenstation ist quasi nur dazu da, um Experimente zu machen. Und dann ist es auch kein Problem, mal was umzubauen oder wenn was nicht funktioniert, dann ist das halt so, genau.
Gehört ihr denn zur gleichen Abteilung, zum gleichen Bereich wie S-Track?
Genau, also ich bin der Abteilung, die auch S-Track verwaltet und zwar quasi die Deep Space Mission verwaltet. Das heißt, es ist die gleiche Abteilung. Das ist beim SMILE-Projekt ein bisschen eigen, weil das immer mal wieder von hier nach da gewandert ist. Aber genau, das ist quasi die gleiche Abteilung.
Ja, SMILE darf man nicht verwechseln mit der kommenden Mission, die da fliegt. Ich glaube, europäisch-chinesisch, wenn ich mich recht erinnere. Woraus besteht SMILE? Was habt ihr für Anlagen?
Genau, also man darf es nicht verwechseln, das ist ein bisschen unglücklich geschehen mit den zwei Akronymen, die genau das gleiche sind. Also SMILE besteht quasi aus unserem Labor, was wir hier haben. Das ist quasi ein ganz normaler Raum, kann man sich vorstellen. Da stehen halt ein paar Empfänger rum oder ein paar frequenzspezifische Sachen. Dann haben wir mehrere Antennen. Wir haben zum Beispiel eine Antenne, die ist auf unserem Parkhaus oben drauf. Das ist so eine kleine Kugel. Kann man auch googeln, wenn man quasi nach SMILE ESOC googelt, dann findet man das relativ schnell. Die ist für die Frequenzen im WLAN-Bereich, also so um die 2 GHz im S-Band da oder auch im 8 GHz-Bereich für X-Band. Und das ist dann quasi um mit Satelliten ganz normale, jetzt muss ich aufpassen, dass ich nicht zu viele Fachbegriffe verwende, TTC nennt sich das, also quasi Telemetry Tracking and Control. Und aber auch für irgendwelche Payload-Daten als Downlink. Und dann haben wir noch eine weitere Antenne, zum Beispiel für den Frequenzbereich im Ultra-Hochfrequenzbereich für die Amateursachen.
Jetzt sagtest du, ihr könnt hier nicht die Bodenstation umbauen vom S-Track. Deswegen habt ihr eigene Antennen und eigene Anlagen, mit denen ihr experimentiert. Was experimentiert ihr denn? Was macht ihr?
Das kommt ganz drauf an, wer Interesse hat, Experimente zu machen. Also wir unterstützen viele verschiedene Projekte, zum Beispiel auch Universitäten. Wenn unsere Universitäten an sich selber keine Bodenstation haben, weil es relativ teuer ist, eine Bodenstation zu haben und auch zu betreiben, dann kommen sie quasi zu uns und fragen uns, ob wir in Kooperation ein Projekt machen können. Oder zum Beispiel europäische Firmen, die einen neuen Empfänger für Bodenstationen entwickeln wollen und ausprobieren wollen, verifizieren wollen, die dann eben auch keine eigene Bodenstation haben, aber dann in Kooperation mit uns das Ganze entwickeln.
Oh, das ist also ziemlich breit gefächert. Wenn ich also irgendwie neue Technik habe und sage, ich möchte die mal im Einsatz sehen, könnte ich zu euch kommen.
Genau, das sehr, sehr gerne. Da könnte man an uns rankommen und dann gucken wir, wie wir es am besten unterstützen können, was wir anbieten können. Das ist dann immer sehr individuell, weil jedes Projekt halt seine eigenen Nuancen hat und man dann schauen muss, wie man das Ganze zum Laufen kriegt.
Du hast gesagt, ihr macht Experimente, ihr nutzt die Anlagen aber auch, um mit vorhandenen Missionen zu arbeiten. Was macht ihr da so?
Genau, also zum Beispiel, wenn eine Mission irgendwas hat, was auch, wie gesagt, mit S-Track jetzt nicht so einfach machbar ist oder zum Beispiel die Cluster-Mission, die ist schon eine Weile alt, die ist mittlerweile über 20 Jahre alt und da ist es eine spezielle Situation, weil jetzt bei der Mission dieses Scientific-Zeitraum, der ist abgelaufen und deswegen hat die Mission mittlerweile nicht mehr so viele Bodenstationen zur Verfügung bei Astrak, wie es früher mal war. Und dann kann man sich vorstellen, dass die Zeiten, um Kontakte mit den Satelliten zu haben, immer weiter schrinken, je weniger Bodenstationen man zur Verfügung hat. Und deswegen war die Idee, okay, wir haben hier eine kleine Bodenstation direkt hier am ESOC, warum es nicht damit probieren? Da kommen dann natürlich mehrere Sachen ins Spiel, wie zum Beispiel die Bodenstation ist halt viel kleiner. Das heißt, wir haben ein schlechteres Signal sozusagen. Und dann ist die Performance halt auch nicht wirklich vergleichbar mit den großen Bodenstationen. Das heißt, man hat ein paar Einschränkungen, wann man mit den Satelliten Kontakt haben kann. Nur dann, wenn sie näher an der Erde sind und das Signal besser ist. Aber vom Prinzip her versuchen wir dann einfach das, was quasi Astrak zu macht, auf einem kleineren Niveau und in einem komplett anderen Setup zu machen.
Was lernt man dadurch? Also ihr macht das ja nicht einfach aus Spielerei, sondern ihr wollt dadurch wahrscheinlich lernen, etwas ausprobieren. Was im Falle von Cluster jetzt, was habt ihr davon am Schluss für einen Erkenntnisgewinn?
Viele Sachen. Man lernt teilweise auch irgendwelche Dinge an den Satelliten, die man davor nicht wusste zum Beispiel, weil wir sind uns noch nicht ganz sicher, bei Cluster könnte es sein, da gibt es zum Beispiel zwei Antennen, sogenannte Low-Gain-Antennen und wir haben da bemerkt, dass wenn man umschaltet, normalerweise schaltet man die Antennen um, je nachdem, welche quasi besser zur Bodenstation gerichtet ist oder generell besser ausgerichtet ist und wir haben jetzt bei uns gemerkt, dass das Umschalten, das passiert quasi, das wird im Vorhinein automatisch hochgeladen, dass es dann automatisch zu dem Zeitpunkt passiert. Und wir haben dann bei unseren Überflügen bemerkt, irgendwie ist das Signal, obwohl wir auf der richtigen Antenne sind, nicht ganz so gut. Und dann merkt man vielleicht, okay, ist das vielleicht eine Sache, die früher nie aufgefallen ist, weil quasi der Unterschied bei uns, was dann gerade so akzeptables Signal oder ein schlechtes Signal angeht, ist bei uns deutlich größer als bei einer Station wie Astrak, weil eine Station wie Astrak deutlich mehr Performance hat. Und dann bemerkt man solche Sachen vielleicht gar nicht.
Okay, es könnte also sein, wegen der kleineren Anlagen, dass hier so die Grenze, das Signal reicht, um brauchbar zu sein und es reicht nicht mehr, dass ihr diese Grenze häufiger trefft als die großen Anlagen, die so empfangsstark sind, dass die eigentlich die ganze Zeit mit dem Signal arbeiten können.
Genau, das ist auf jeden Fall der Fall. Also gerade jetzt, wo wir sprechen, ist gerade auch ein Überflug. Ich habe den vorher noch eingestellt und das merkt man dann schon. Also da ist das Signal zwar gut vorhanden, aber je nachdem, wie nah der Satellit an der Erde ist, das kann man quasi berechnen, wie gut das Signal sein sollte. Aber das merkt man dann schon, das ist dann schon quasi nah am Rauschen dran und dann bricht es vielleicht ab und zu ab, je nachdem, wie weit der Satellit weg ist.
Ist das dann etwas, was man zum Beispiel mitnimmt zum Astrak, dass man sagt, okay, wir schauen uns nochmal die alten Daten an von den Überflügen, die mit Astrak empfangen worden sind, ob man diesen Unterschied dort auch noch irgendwo in den Daten wiederfindet?
Genau, das schauen wir uns jetzt gerade zum Beispiel an. Es gibt eine Sache, die nennt sich Ranging. Das ist grob gesagt quasi einfach nur eine Entfernungsmessung zwischen einer Bodenstation und einem Satelliten. Man schickt quasi ein Signal hoch und misst dann die Zeit. Man kann auch weitere Dinge messen, wie zum Beispiel die Frequenzverschiebung durch den Doppler-Effekt. Und solche Sachen probieren wir gerade auch aus, weil das wäre auch eine Sache, die wäre von Vorteil für die Cluster-Mission. Dadurch, dass sie so wenige Überflüge mit den Astrak-Stationen haben, wäre das natürlich von Vorteil, wenn wir zwischendurch noch so ein paar ESOC-Überflüge sprinkeln könnten. Da können wir quasi die Daten noch weiter ergänzen und dann weiß man quasi genauer, wo der Satellit sich befindet. Und da merkt man auch solche Sachen. Da vergleichen wir ab und zu die Ergebnisse von unserer Bodenstation mit denen von der Bodenstation in Kourou.
Wenn man jetzt sich vorstellt, eure Anlagen sind deutlich kleiner als die von Astrak, könnte man sich vorstellen, von solchen Anlagen auf der Erde noch einige mehr zu verstreuen, dass man solche Messkapazitäten noch weiter aufbaut, vielleicht nicht groß Empfangsstärke, aber ich hätte fast gesagt Metadaten über das Signal, dass dort Unregelmäßigkeiten sind, die man sonst vielleicht nicht finden würde.
Das ist eine sehr gute Frage. Das könnte Sinn machen. Ich glaube allerdings speziell für Deep Space Missionen ist das natürlich keine Anwendung, weil da sind die Performance von solchen Antennen viel zu gering. Das heißt, da braucht man auf jeden Fall die großen Bodenstationen für jegliche Deep Space Sachen. Wenn es dann in Richtung erdnahen Orbit geht, vor allem so Sachen wie kleine CubeSats oder zum Beispiel auch Biomass wäre nah genug, dann könnte man sich das überlegen. Das ist dann halt nur eine strategische Frage, ob sich das lohnt, weil es gibt tatsächlich schon sehr viele und auch europäische Bodenstationsprovider, wo man quasi genau das mieten kann, sage ich mal.
Also sehr viele. Gibt es da eine Zahl? Wie viele gibt es zum Beispiel in Deutschland?
Von Bodenstationen bin ich mir gerade nicht sicher, wie viele da in Deutschland platziert sind. Aber von Anbietern gibt es so einige. Es gibt zum Beispiel KSAT, die haben das sogenannte KSAT Lite. Das ist eine norwegische Firma, wenn ich mich korrekt erinnere. Dann gibt es auch noch Leaf Space, die sind gerade auch am Aufbauen von einem Bodenstationsnetzwerk. Und die verteilen dann auch so gesprenkelt auf dem kompletten Globus ihre Bodenstationen und bieten das dann quasi diesen, weil das ist gerade sehr im Kommen, dass immer mehr Universitäten und kleine Unternehmen CubeSats bauen, um bestimmte Sachen zu testen oder auch bestimmte Services anzubieten. Und gerade dann ist es quasi sehr sinnvoll, eher kleine Bodenstationen zu verwenden, weil man eben diese große Leistung von einer S-Track-Station nicht braucht.
Du erwähntest gerade das EGT, ESA Graduate Training. Wie landet man da? Was ist das?
Das Projekt an sich, das gibt es jedes Jahr. Also früher, wie gesagt, hieß es Young Graduate Training, mittlerweile heißt es ESA Graduate Training, ist aber quasi vom Projekt her das gleiche geblieben. Und jedes Jahr, so am Anfang des Jahres, im Februar, vielleicht bis März, kommen die Stellenausschreibungen online. Das ist ganz normal auf der ESA Career Webseite. Das findet man auch relativ einfach. Und dann kann man sich quasi wie bei jedem anderen Trainee oder auch jedem anderen normalen Job drauf bewerben. Und das ist quasi für Leute gedacht, die gerade mit der Uni fertig werden oder in diesem kommenden Jahr fertig werden mit der Uni und dann quasi danach bei der ESA anfangen möchten. Und das ist halt ein sehr gutes Einsteigerprogramm, um quasi direkt bei der ESA reinzusteigen.
Wie lange macht man das?
Das Projekt oder das Programm an sich geht dann erstmal ein Jahr und meistens hat man dann die Option, vielleicht auf ein weiteres Jahr zu verlängern.
Wie lange bist du jetzt dabei?
Ich bin jetzt seit Dezember dabei, das heißt, ich bin bald bei einem halben Jahr und ich werde wahrscheinlich auch noch das zweite Jahr bleiben.
Das heißt, es gefällt dir.
Genau, es gefällt mir sehr, sehr gut. Ja, das geht auch sehr leicht, weil hier im ESOC, ich weiß nicht, wie es an den anderen ESA-Standorten ist, aber ich kann mir vorstellen, es ist sehr ähnlich. Man merkt es ja noch, man kommt rein, alle sind sehr enthusiastisch, alle sind halt sehr, sehr Space-Nerd und das ist einfach schön. Das macht Spaß.
Dann wünsche ich viel Erfolg für die Zukunft. Danke, dass du eben Zeit für mich hattest.
Vielen Dank, gerne.
Vielen Dank an Gerhard Billig und Daniel Friedrich für die Gespräche und danke an die ESA, dass die Aufnahmen am Tag des Biomass-Starts auch noch möglich waren. Wie immer habe ich in den Shownotes zu dieser Episode Links zu weiterführendem Material zusammengetragen. Das ist dieses Mal eine ziemlich umfangreiche Liste geworden. Du findest Informationen zu Bodenstationen, Nachrichtentechnik, Missionen und vieles mehr. Das alles findest du in den Shownotes oder im Web unter aufdistanz.de bei dieser Episode.
Auf Distanz ganz nah.
Das war's für diese Ausgabe von Auf Distanz. Durch die Sendung führte euch Lars Nhaber. Hier im letzten Teil Auf Distanz ganz nah, da geht's um den Podcast selber. Die letzte Episode ist dabei noch nicht lange her, ich glaube 10 Tage. Darum fällt dieser letzte Teil auch dieses Mal nochmal recht kurz aus. Ich wünsche euch auf jeden Fall ein schönes neues Jahr 2026 und ich hoffe, ihr seid gut reingekommen. Vor einer Weile gab es ja eine Jubiläumsepisode, da hatte ich schon erwähnt, das Jahr 2025 war schwierig für mich. Aber trotzdem konnte ich in dem Jahr bei Auf Distanz insgesamt 24 Episoden veröffentlichen und zum Jahresende auch noch ein bisschen aufholen. Jetzt im Januar geht's hoffentlich zügig weiter. 2 weitere Episoden sind schon weit gekommen in der Produktion, eine dritte ist fertig. Am 6. Januar 2026 war ich das erste Mal im neuen Jahr in Sachen Auf Distanz unterwegs. Am Europäischen Astronautenzentrum EAC in Köln gab es eine Pressekonferenz zum bevorstehenden Start der ESA-Astronautin Sophie Adenau. Sie soll nach aktueller Planung am 15. Februar für eine 8-monatige Langzeitmission namens Epsilon ins All starten. Ich hatte in Köln die Gelegenheit, die Pressekonferenz und auch die Baumpflanzzeremonie zu verfolgen. Dabei konnte ich auch 2 Interviews aufzeichnen. Die sind nicht sehr lang, diese Episode sollte sich also schnell produzieren lassen. Die schiebe ich nun als nächste Episode mit dazwischen, weil das Thema sehr aktuell ist und ich damit nicht bis zum Start warten will. Danach kommt die Episode zum Projekt Vamex, dem Wallis Marineris Explorer, und danach voraussichtlich die 3. Episode zur Höhenforschungskampagne Marpheus 15. Wie immer möchte ich mich bei allen Menschen bedanken, die diesen Podcast finanziell unterstützen. Seit der letzten Episode gab es Unterstützung per Überweisung und PayPal von Tobias, Stefan, Karl Matthias, Sebastian, Norbert, Timo und Ralf Jürgen. Vielen, vielen Dank euch allen. Wie schon gesagt, in der nächsten Episode geht's dann um die Epsilon-Mission von Sophie Adenau. Bis dahin, danke fürs Reinhören und bis bald.